Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. US-Wahl beschäftigt auch uns zu Beginn der Sendung, vor allem die Wahl der Latinos und die Folgen des Wahlergebnisses für Lateinamerika. Wir sprechen außerdem mit der ehemaligen Premierministerin des Senegal über den Multilateralismus 2.0. Wir berichten über den langen Schatten des Bürgerkrieges in Sri Lanka, der auch auf die Unterhaltungsindustrie des Landes fällt. Und zum Schluss der Sendung beschäftigt uns die Klimapolitik in Australien nach den verheerenden Buschbränden. Noch immer steht das Ergebnis der Präsidentschaftswahl aus, doch Donald Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden liegt in der andauernden Auszählung in entscheidenden Bundesstaaten vorne. Er baute seinen Vorsprung in Georgia aus, einer Hochburg der Republikaner, und auch im entscheidenden Bundesstaat Pennsylvania liegt Biden vorne. Auch wenn das Endergebnis auf sich warten lässt, so ist doch schon viel bekannt über das Wahlverhalten einzelner Gruppen und Ethnien. Und wir wollen an dieser Stelle einmal fragen, wie sich die Wähler, deren Vorfahren aus dem lateinamerikanischen Raumstamm entschieden haben. Anders als die Afroamerikaner, die mehrheitlich für die Demokraten stimmten, ist die Gruppe der Latinos nämlich etwas weniger homogen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten und Lateinamerika-Experten Burkhard Birke. Herr Birke, auch wenn die Latinos mehrheitlich Joe Biden gewählt haben, konnte Trump bei ihnen aber viel besser abschneiden als 2016. Wie lässt sich das erklären, vielleicht auch mit Blick auf das Wahlverhalten in Florida und Arizona?
In der Tat. In Florida konnte Donald Trump seinen Stimmenanteil unter den Hispanics von 36 auf über 50% steigern und somit diesen Staat, der ja auch ein Schlüsselstaat war und bleibt, klar für sich entscheiden. 3,1 Millionen wahlberechtigte Latinos gibt es in Florida und 2/3 von ihnen sind kubanischstämmig, haben also kubanische Wurzeln. Natürlich leben auch dort viele, die aus Venezuela oder Nicaragua oder Zentralamerika stammen. Und gepunktet hat Trump bei dieser Gruppe mit seinem Versprechen, niemals Sozialismus. Und Biden wird ja in die Ecke des Sozialismus gedrängt, obwohl er ja nach unseren Standards und Maßstäben eher ein Sozialdemokrat ist. Und obwohl natürlich Trump mit seinen Beschränkungen etwa für Überweisungen der Exilkubaner an ihre Familienangehörigen, dem Verbot von Kreuzfahrtschiffen in Havanna anzulegen und ähnlichen Maßnahmen das Leben der Menschen auf Kuba erschwert hat, was nicht allen Cuban Americans gefiel und gefällt, hat er, wie gesagt, seinen Stimmenanteil enorm gesteigert, aber auch deshalb, weil die Kubaner dort viele kleinere Unternehmen führen und von daher gesehen ein Problem mit dem Lockdown hatten und auch mit Obamacare, nämlich der obligatorischen Krankenversicherung. Und das ist schon interessant, dass eben das den Ausschlag offenbar in Florida gegeben hat.
Was hat den Ausschlag in Arizona gegeben?
Nun, Arizona ist ein ganz interessantes Phänomen, denn ein Drittel der Bevölkerung dort hat lateinamerikanische Wurzeln, aber meist mexikanisch-zentralamerikanische Wurzeln. Und die haben ganz überwiegend Biden gewählt, weil viele ihre Jobs durch Corona verloren haben und mit dem Krisenmanagement unzufrieden waren. Und hinzu kommt natürlich die unmenschliche Einwanderungspolitik und das Mexikaner-Bashing Trumps, der ja die Migranten zum Teil als Vergewaltiger, Diebe und Kriminelle bezeichnet hat und zudem ja angefangen hat, die Mauer zum Nachbarland Mexiko zu bauen. Und vielleicht, wenn ich das noch hinzufügen darf, interessanterweise haben auch in Wisconsin und Pennsylvania, wo der Wahlausgang ja auch extrem knapp ist und war, 2/3 der dort registrierten Latinos den demokratischen Kandidaten Joe Biden gewählt.
Welche Auswirkungen wird denn das Endergebnis, das vielleicht zu erwartende Endergebnis dieser Wahl auf Lateinamerika haben? Nehmen wir mal an, dass Joe Biden das Rennen am Ende für sich entscheidet.
Unter der Hypothese, dass Joe Biden das Rennen für sich entscheidet, wonach es ja momentan durchaus aussieht, dann muss man einfach auch mal sehen, dass das vor allen Dingen für die unmittelbare Nachbarschaft Auswirkungen hat, den direkten Hinterhof, das heißt Mexiko, Zentralamerika und die Karibik inklusive Kuba. Und da geht es natürlich um die Einwanderungsfragen, um Handel und vor allem bei Kuba wo ja Biden als Vizepräsident von Obama also auch die Annäherung zu dem Inselstaat, dem sozialistischen, mitgetragen hat. Was erwartet wird, ist eigentlich, dass Biden zum Status quo ante zurückkehrt, das heißt zu einer humaneren Einwanderungspolitik, wo eben Minderjährige nicht von ihren Eltern getrennt werden und wo vielleicht dann die Mauer nicht ganz so hoch gebaut wird. Und vor allen Dingen mit Blick auf Kuba hofft man, dass dort dann eben die Beschränkungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, aufgehoben werden. Es wird natürlich jetzt nicht den absoluten Schulterschluss geben. Wenn man jetzt mal weiter auf den südamerikanischen Kontinent schaut, dann muss man einfach feststellen, dass dort die USA enorm an Einfluss an China und auch Russland verloren haben, wenn es um Rohstoffe und generell um auch einen politischen Einfluss geht. Vielleicht mit Ausnahme von Kolumbien, wo man ja Militärberater auch hingeschickt hat und beim Kampf gegen Drogen aktiv mithilft. Brasiliens Präsident Bolsonaro wird natürlich mit Donald Trump einen Gleichgesinnten im Weißen Haus verlieren, wenn es dazu kommt, dass er wirklich aus dem Amt ausscheidet, Donald Trump. Und mit den linken Regierungen in Argentinien und Bolivien dürfte es auch unter Biden mit Sicherheit kleinere Reibungen gehen. Aber zentral wird natürlich Venezuela werden.
Warum?
Na, Venezuela hat ja unter keiner Administration, ob demokratisch oder republikanisch, mit seinem Sozialismus ein Liebesverhältnis, um es mal ein bisschen zynisch zu formulieren, zu den USA entwickelt. Jetzt ist die Frage, kann man den Konflikt, der ja Venezuela total lähmt, irgendwie lösen? Ich glaube, Biden hätte da die Option, und zwar die Option durch eine Öffnung Richtung Kuba. Kuba hat enormen Einfluss auf Maduro, den Präsidenten, den Amtierenden in Venezuela. Und unterstützt ja mit Militärberatern, mit Ärzten massiv das Regime in Caracas. Wenn also Biden die Öffnung, die Wiederöffnung der USA und eine Lockerung der Beziehungen und der Sanktionen an die Bedingung knüpft, dass eben Díaz-Canel, der kubanische Präsident, seinen Einfluss auf Venezuela in die Richtung geltend macht, dass er versucht, einen Vermittlungsversuch zu machen oder die Sache zu entschärfen, dann wäre das vielleicht ein Ansatzpunkt, wo Biden punkten könnte.
Welche Auswirkungen das Wahlergebnis in den USA auf Lateinamerika haben könnte und das Verhältnis zu Lateinamerika, darüber sprach ich mit Burkhard Birke, er ist unser Lateinamerika-Kenner hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank dafür. Gemeinsam globale Probleme lösen, das ist das Ideal des Multilateralismus. Nun ist der noch amtierende amerikanische Präsident Donald Trump mit seinem America First nicht der erste und einzige, der die multilaterale Kooperation in Frage stellt. Er hat lediglich eine Tendenz verstärkt, die schon sichtbar war, bevor er ins Weiße Haus kam. Der Multilateralismus ist schwächer geworden, die Beziehungen zwischen einzelnen Staaten wurden ausgebaut und nationale Egoismen größer. Aminata Touré war Premierministerin des Senegal und hat in verschiedenen UN-Organisationen gearbeitet. Im Rahmen des Club de Madrid, einer hochrangig besetzten Konferenz, hat sie vor einigen Tagen mit anderen Politikerinnen und ehemaligen Politikern über die Zukunft des Multilateralismus diskutiert. Mein Kollege Gerwald Herter sprach mit Aminata Touré kurz vor dieser Sendung.
Madame Touré, wie sehr hat der noch amtierende amerikanische Präsident Donald Trump dem Multilateralismus und multilateralen Organisationen durch seine America First-Politik geschadet?
Well, as we all have followed, his idea of American First he doesn't believe in international cooperation.
Wir haben das alle gesehen. America First heißt nichts anderes, als dass er an internationale Zusammenarbeit nicht glaubt, außer wenn die USA alles bestimmen. Er hat die USA mitten in der Covid-Krise aus der Weltgesundheitsorganisation WHO zurückgezogen. Er spricht schlecht über Nachbarstaaten wie Mexiko. Er gibt nicht viel auf eine friedvolle Zusammenarbeit, obwohl gerade die USA sehr lange ein sehr wichtiger Akteur in internationalen Organisationen waren. Ich will mich nicht in amerikanische Politik einmischen, aber ich hoffe auf einen Präsidenten, der die Zusammenarbeit zwischen den USA und dem Rest der Welt wieder aufbaut. Seit 4 Jahren gibt es niemanden auf dem Posten des Staatssekretärs für Afrika. Keine Priorität für Trump. Obwohl doch so enge Verbindungen zwischen den USA und Afrika bestehen. So sieht er eben die Welt, obwohl uns doch nichts anderes übrig bleibt, als zusammenzuarbeiten. Ob es um Umweltschutz geht, um Luftverschmutzung oder auch die Ozeane. Da geht nichts in den Grenzen eines Landes. Wir müssen zusammenarbeiten.
Wir können das nicht within the boundary of one state. We have to collaborate.
Aber Trump ist ja nur ein Faktor. Da gibt es doch noch andere Gründe für den Niedergang der multilateralen Zusammenarbeit.
Well, I think there is a movement, there is a wind of conservatism.
Ich denke, da ist diese Bewegung des Konservativen. In vielen Teilen der Welt, Brasilien zum Beispiel mit den Brandrodungen des Regenwalds, die Philippinen und so weiter. Es ist traurig, diese Abwärtsbewegung zu beobachten, gerade in Sachen Menschenrechte. Das müssen wir ändern. Der Stimme von unkonventionellen Akteuren müssen wir Gehör verschaffen. Zivilgesellschaft, Jugend, Frauenorganisationen. Und wir müssen den Menschen zuhören. Ich denke, das haben wir in der Covid-Krise gelernt. Die Menschen hätten gern humanere Gesellschaften, die fundamentalsten Bedürfnissen gerecht werden, inklusive Gesundheit.
Human society that will put a priority on their basic needs, including health.
That means, are we perhaps too narrow-minded in looking always on? Also ist unser Blick da einfach zu eng? Schauen wir zu sehr auf Regierungen und zu wenig auf regierungsunabhängige Organisationen, die multilaterale Ansätze ja effizient nutzen?
Yes, well, we have to combine both. I think
wir müssen beides machen. Länder und deren Regierungen, Präsidenten, Vizepräsidenten, sie sprechen für ihr Land, sind ja auch gewählt worden. Auf dieser Ebene muss das funktionieren und deshalb muss es eine Erneuerung geben. Länder müssen da weiterarbeiten und vor allem in den Vereinten Nationen. Aber in diesen Ländern gibt es ja noch ganz andere Repräsentanten, Jugendorganisationen, ganz verschiedene Gemeinschaften. Sie alle müssen Teil des Dialogs sein, das ist wichtig. Wenn wir den aufkommenden Nationalismus in Teilen Europas betrachten oder den Extremismus und so weiter, da ergeben sich noch mehr Argumente dafür, den Dialog zu öffnen innerhalb von Staaten, aber auch zwischen ihnen. Multilateralismus hat für mich nur Sinn, wenn sich damit das Leben der Menschen verändert, einen Mehrwert bedeutet, ob sie nun in Wien, Dakar oder Atlanta leben. Außerdem will ich unterstreichen, dass wir auf multilateralem Weg die Frage der Menschenrechte überarbeiten, neu aufstellen müssen.
WHO, but also all the reproductive health program that the US used to be supported.
Madame Touré, there's a criticism that multilateralism could be abused. Madame Touré, was entgegnen Sie Befürchtungen, wonach Multilateralismus von entwickelten Ländern dazu missbraucht werden könnte, sich entwickelnde Länder auf Linie zu bringen?
Well, let's say it. It's not equal forces playing in a level playing field. That is very true.
Es sind keine gleichberechtigten Akteure, die hier unterwegs sind. Das ist sehr wahr. Die Länder des globalen Nordens waren historisch betrachtet Kolonialmächte. Die des Südens haben das Ziel, souverän zu agieren. Der einzige Rahmen, in dem diese Diskussionen gleichberechtigt und ohne Aggressivität stattfinden können, sind zum Beispiel die UN und die WHO. Für mich sind sie so wichtig, weil wir nicht zu Gewalttätigkeiten und Ähnlichem zurückkehren sollten. Stattdessen sehen wir aber, dass Länder stärker und stärker ihre Eigeninteressen verteidigen. Aber wie ich schon sagte, Multilateralismus, das heißt Dialog und Austausch, sodass beide Seiten davon profitieren. Ein neuer Spieler hat dieses Spiel auch verändert. Das ist China. Ich kenne den Teil der Welt, aus dem ich komme, am besten, Afrika. Betrachten Sie die Beziehungen zwischen Senegal und Frankreich. Inzwischen hat Senegal ganz verschiedene Wirtschaftspartner. Deshalb entwickelt sich die Beziehung zu Frankreich und es ergeben sich Möglichkeiten. Deshalb spreche ich aber auch über Menschenrechte. Das mag Ihnen etwas idealistisch vorkommen, aber ich glaube daran. Es gibt keine gute Beziehung, die man aufrechterhalten kann, ohne Gleichberechtigung und Respekt füreinander. Und ohne gemeinsame Interessen statt reinem Eigennutz, also einzig dem Interesse an sich selbst. Gemeinsame Interessen sollten die neue Grundlage des Multilateralismus sein.
And on mutual interest. The idea of mutual interest and not selfish interest should be the new base of multilateralism.
Thank you, Madame Touré, for the interview.
Thank you very much.
Mein Kollege Gerwald Herter sprach mit Aminata Touré, der ehemaligen Premierministerin des Senegal, über die Zukunft des Multilateralismus. »26 Jahre währte der Bürgerkrieg auf Sri Lanka, wo sich vor allem die senegalesischen Regierungstruppen und die Separatisten der Tamilen, einer hinduistischen Minderheit, gegenüberstanden. Bei den Massakern und Anschlägen wurden mindestens 100.000 Menschen getötet. Und auch gut 11 Jahre nach Ende des blutigen Bürgerkrieges trauen sich die ehemals verfeindeten Gruppen noch immer nicht über den Weg. Das wirkt sich bis in die Spitzen der Unterhaltungsindustrie aus. Ein Beispiel nennt uns Bernd Muschborowska.
Muthiah Muralitharan ist eine Sportlegende in Sri Lanka. Als Spinner oder Werfer der Cricket-Nationalmannschaft sorgte er in den 90er Jahren für unzählige Siege seines Teams und eroberte die Herzen der Sportfans, auch bei der singalesischen Bevölkerungsmehrheit, und das, obwohl er der tamilischen Minderheit des Landes angehört. Das Video von seinem 800. Treffer oder Test-Wicket wurde millionenfach in den sozialen Netzwerken geteilt. 800 ist auch der Titel des biografischen Films über Muthiah Muralitharan, dessen Drehbeginn jetzt vorerst gestoppt wurde. Der indische Schauspieler Vijay Sethupathi, der die Hauptrolle spielen sollte, zog sich überraschend zurück. Der Trailer des noch nicht mal gedrehten Films verbindet in Schwarz-Weiß-Zeichnungen die sportlichen Erfolge des Cricket-Stars mit den Ereignissen des Bürgerkriegs. Schläge auf den Ball werden mit Schüssen und Explosionen vermischt. Muthiah Muralitharan wurde immer wieder vorgeworfen, er habe seine eigene Volksgruppe, die Tamilen, verraten und sich vom einstigen Präsidenten Sri Lankas, Mahinda Rajapaksa, feiern lassen, während die Armee im Bürgerkrieg die tamilische Zivilbevölkerung bombardiert habe. Eine Äußerung des erfolgreichen und doch umstrittenen Sportlers zum Bürgerkrieg, der im Jahr 2009 mit dem Sieg der Regierungstruppen über die Befreiungsarmee der Tamil Tigers zu Ende ging, war der Auslöser der Kontroverse. The greatest day I thought is 2009. 2009 war das beste Jahr meines Lebens. Wir konnten uns wieder frei bewegen im Land, ohne Angst haben zu müssen. Die Tamil Tigers haben falsch gelegen. Im Mai 2009 hatten die Regierungstruppen die Rebellen der Liberation Tigers of Tamil Elam, LTTE, auf einem Küstenstreifen im Norden des Landes eingeschlossen und mit großer militärischer Macht besiegt. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind allein in dieser Schlussphase des 26 Jahre dauernden Bürgerkriegs bis zu 40.000 Zivilisten getötet worden. Die Armee habe die Tamil Tigers mit massivem Bombardement belegt, von dem auch die Zivilbevölkerung betroffen gewesen sei, so der damalige UN-Sprecher in Sri Lanka Gordon Weiss in einer BBC-Dokumentation. Schon Ende 2008 habe die Regierung die UN aufgefordert, die Gegend zu verlassen, damit niemand Zeuge werde von dem, was geplant war. Wann der Film über den einerseits verehrten, andererseits umstrittenen Sportler gedreht wird und in die Kinos kommt, ist unklar. Der indische Schauspieler Vijay Sethupathi hatte zuletzt Drohungen radikaler Tamilen erhalten. Man werde seine Tochter vergewaltigen, so hieß es, dann werde er verstehen, welches Leid den Tamilen während des Bürgerkriegs angetan wurde. Das war's, sagte Vijay Ende Oktober. Mit dem Film wolle er nichts mehr zu tun haben. Der langjährige Präsident Sri Lankas, Mahinda Rajapaksa, auf dessen Konto der Sieg über die Tamil Tigers geht, war 2015 abgewählt worden. Sein Nachfolger kündigte eine Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen an, die der Regierung und den Regierungstruppen vorgeworfen wurden. Doch dazu kam es nie. Heute ist Mahinda Rajapaksa Premierminister des Landes und sein Bruder Gotabaya Rajapaksa Präsident.
Bernd Muschborowska berichtete für uns aus Sri Lanka. Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Kampf gegen den Klimawandel die Senkung des CO2-Ausstoßes um 70% bis 2030 angewiesen. Russland leidet unter dem Klimawandel besonders stark, vor allem unter dem Auftauen des Permafrost, bei dem gigantische Mengen des klimaschädlichen Methans freigesetzt werden. Der Erlass Putins fiel auf den Donnerstag dieser Woche. Den Tag, an dem der Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen offiziell wirksam wurde. Auch Australien ist einer der größten CO2-Emittenten und wenig engagiert beim Klimaschutz. Doch auch Australien leidet stark unter den Auswirkungen der Erderwärmung, denn die Buschfeuer werden immer häufiger und ihr Ausmaß immer größer. 3 Milliarden Tiere sind verendet, eine Fläche größer als Deutschland abgebrannt. Der Schaden der australischen Buschfeuer auch in diesem Jahr ist enorm. Auch politisch. Die konservative Regierung unter Premier Scott Morrison gestand zwar erstmals einen Zusammenhang zwischen Klimawandel und dem Ausmaß und der Intensität der Feuer ein. An der Haltung der Regierung zu Australiens Klimazielen hat sich aber nichts geändert. Andreas Stummer berichtet aus Australien.
New life is popping up everywhere. Bracken fern is starting to pop out. It's crazy as.
Im Grose Valley am Fuß der Blue Mountains, 2 Autostunden nordwestlich von Sydney. Rußgeschwärzte Baumstämme, kaum Äste, keine Blätter, kein Dickicht. 9 Monate nachdem ein verheerendes Buschfeuer wie ein D-Zug durch den dichten Eukalyptuswald gerast ist, sieht der verkohlte Boden immer noch aus, als wäre er mit einem riesigen, glühenden Besen leergefegt worden. Doch obwohl im Weltnaturerbe der Blue Mountains 80% der Eukalyptusbäume verbrannt sind, keimt dort langsam wieder Hoffnung auf. Waldhüter Mark Gilligan deutet auf rosafarbene Triebe in verbrannten Rinden. Grasbäume tragen wieder Sprösslinge. Grüne Heidegräser wachsen inmitten versenkter Akazien.
The ones that are shooting are the ones that have managed to have a rootstock under the ground that has survived the heat of the fire.
Die Pflanzen, die jetzt wieder sprießen, haben Wurzeln, die unterirdisch der Hitze des Feuers widerstanden haben. Oben ist alles abgebrannt, unten beginnen sie wieder zu grünen. Es ist besser, als wir uns erhofft haben. Während der Feuer sah alles nach völliger Zerstörung aus. In der australischen Natur hat sich über Jahrtausende eine Wechselwirkung zwischen Feuer und Pflanzen herausgebildet. Der Busch muss brennen, damit er überleben kann. Die Samenkapseln vieler Pflanzen platzen nur in der Gluthitze eines Feuers. Doch die Intensität der Brände war diesmal so groß, dass allein in Queensland ein Fünftel der ältesten Regenwälder Australiens verbrannt sind. Ganzen Ökosystemen drohen nun drastische Veränderungen. Ihre Feuchtigkeitsspeicher sind in den Buschfeuern verdampft. In den Regenwäldern, wo es seltener brennt, setzt sich Unkraut fest. Australiens Umweltministerin Susan Ley reagierte mit Soforthilfe.
Now we've got $150 million.
Wir haben 150 Millionen australische Dollar für das Wiederaufforsten unserer Wälder bereitgestellt. Davon wird der Großteil von ehrenamtlichen Landpflegegruppen und Gemeindeorganisationen verpflanzt. Wir müssen unsere Wälder gegenüber künftigen Buschfeuern widerstandsfähiger machen, auch gegen Unkräuter und Schädlinge. Wir möchten betroffenen Gemeinden die Gewissheit geben, dass wir den Zustand der Wälder verbessern. Mehr Brandschutzschneisen sollen gepflügt, Dickicht von Hand oder mit dem Einsatz von Nutztieren ausgedünnt werden. In den Wäldern entlang der dicht besiedelten Ostküste sind über die kühleren Wintermonate verstärkt Aborigine-Feuertrupps im Einsatz, um das Unterholz kontrolliert abzubrennen. So haben Australiens Ureinwohner schon seit Jahrtausenden den Busch im Hinterland gezähmt. Doch da, wo die Großfeuer zu Jahresbeginn nichts als verbrannte Erde hinterlassen haben, braucht die Natur Hilfe.
All right, well let's start putting this one in over here.
Can you tip it a fraction further in? Just get started on that.
Begrünen einer Mondlandschaft. Eine lokale Landschaftsschutzorganisation pflanzt am Fuß der Blue Mountains junge Eukalyptus-Setzlinge, 5000 an einem Wochenende. Es wird Jahre dauern, bis der abgebrannte Wentworth Forest auch nur annähernd wieder wie ein Wald aussieht. Umweltgruppen fordern, dass landesweit 2 Milliarden einheimische Bäume gepflanzt werden müssen, um die Schäden der Buschfeuer zu beseitigen. Millionen Setzlinge sind bereits in der Erde, doch für manche Baumarten gibt es buchstäblich nicht genug Nachwuchs. Wälder aus Rieseneukalypten etwa, den größten Laubbäumen der Welt, werden mangels Saatgut nie wieder so sein, wie sie einmal waren.
Where you get these fires overlapping, then the species is in big trouble.
Wenn es in immer schnellerer Folge brennt, dann sind diese Arten in großen Schwierigkeiten, sagt der Melbourner Ökologe Owen Bassett. Das Wiederaufforstungsprogramm muss ausgeweitet werden. Wir brauchen mehr Gelder zum Ausbau von Samenbanken. Wir wollen diese Forstgebiete für unsere Enkel bewahren. Das treibt uns an, diese Wälder wiederzubeleben.
We want these tall forests, we want our grandchildren to be able to walk under them. That's what drives us to get these forests regenerated, yeah.
Höhere Temperaturen und weniger Regen, immer längere Trockenperioden und immer kürzere Abstände zwischen schweren Buschfeuern. Umweltschützer wie der Ökologe Mark Graham beklagen, dass die australische Führung aus den Bränden vom Jahresbeginn nichts gelernt habe. Man mache einfach so weiter wie bisher, bis zu den nächsten schweren Buschfeuern.
Our government has utterly failed to do anything to protect.
Unsere Regierung hat nichts unternommen, um unsere Zukunft zu schützen. Australien ist immer noch der weltgrößte Exporteur von Kohle. Die Ausfuhr wurde sogar noch erhöht. Wir tun immer noch nichts, um unsere Schadstoffemissionen zu verringern. Im Gegenteil, sie haben zugenommen.
Andreas Stummer berichtete für uns über die Klimapolitik in Australien. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.